Guten Morgen. Schön wieder bei euch zu sein. Ich habe jetzt eigentlich grenzenlosen Jubel erwartet. Ah ja. Gut, die nächsten Ferien kommen wir bestimmt. Dann werdet ihr schon sehen, ne? Ja, eigentlich wollte ich jetzt sagen, man merkt ja meistens erst, wenn jemand... Also man weiß, wie man jemanden vermisst hat, dann, wenn man wieder da ist. Ne? Das wollte ich jetzt eigentlich sagen, aber nach dem hätte ich was anderes überlegen sollen. Ich habe heute ein bisschen mehr Folien versucht, gleichzeitig darzustellen, damit ihr da auch mitkommt. Ja? Es muss sich auch mal was ändern, wenn man ein paar Wochen nicht da war. Ja? Jedenfalls, wir waren jetzt... unterwegs, meine Frau und ich, zum Silberhochzeitsurlaub nach 25 Jahren, mal 3 Wochen in einem Land, wo wir noch nie waren, in einer Art Urlaub zu machen, wie wir es noch nie getan haben. Das fand ich spannend, das jetzt sozusagen nach 25 Jahren zu machen, weil ob man das bei der goldenen Hochzeit auch machen würde, das wage ich zu bezweifeln. Und deswegen haben wir uns entschlossen, 3 Wochen nach Norwegen zu fahren und von dort, und das mit unserem VW-Bus, den kennt ihr ja, ne? Weißer VW-Bus, ein bisschen campingtauglich gemacht. Und es war für mich interessant, nach 25 Jahren, dass man 3 Wochen am Stück ohne einen anderen Menschen, ohne irgendetwas anderes, auf 8 Quadratmetern gut miteinander zurechtkommen kann. Das war eine super Erfahrung, ja. Nicht immer harmonisch, klar, aber. Also es hat sich dann mal wieder gezeigt, wenn ich dann tatsächlich unter Strom bin, unter Stress, meinen Tag über gefahren ist und keinen gescheiten Campingplatz sucht und ich dann auch noch Hunger habe. Ja. Das ist wirklich Hut ab von meiner Frau, dass sie das seit 25 Jahren durchhält. Ja. Womit ich jetzt 25 Jahre lang schon zu tun hatte, das erzähle ich jetzt nicht. Ne? Gut, so, jetzt sind wir hier auch da. Ich habe euch was mitgebracht aus Norwegen. Also jetzt nicht irgendwie ein Elch oder so oder Rentiersalami oder sowas, sondern 3 Fotos. Ich meine, man könnte jetzt auch eine Fotosession machen, aber ich will ja jetzt keinen Urlaubsrückblick machen. Ich will ja heute, bin ja zum Predigen da, aber 3 Fotos, 3 Motive, 3 Landstriche, 3 Dinge, die wir selber gesehen haben, in eigenen Augen dort waren und die mich sehr bewegt und auch beeindruckt haben. Ja, jetzt werden wir noch anmachen, der Edgar, Tom Ritter, aber jetzt könnte es laufen. Genau. Wir waren hier ganz links, der sogenannte Präkistolen, der Predigtstuhl, die Kanzel Gottes. Ein Fels, eine Felsnase, die 600 Meter freie Fallhöhe über den Lysefjord herausragt und den man nur erreichen kann, wenn man vorher 3 Stunden anspruchsvolle Wanderung aufsteigt. Und wenn man dann da oben steht, das ist gigantisch. Und ich habe mir gedacht, oder mir ist der Gedanke gekommen, welcher Mensch ist würdig, auf dieser Kanzel zu predigen? Und ich habe festgestellt, ich nicht. Das kann eigentlich nur der Auferstandene selbst. Nur er ist würdig, an dieser gewaltigen Kanzel zu predigen, der Predigtstuhl. 1 Tag oder 2 Tage später sind wir von dort aus in ein Gebiet gefahren, das sehr gekennzeichnet war von wunderschönen Landschaften. Und eine Wanderung, die meine Frau ausgesucht hat, war zu den Husedalen Wasserfällen. Und wir sind da hoch. Es war eine Wanderung von insgesamt 9 Kilometern, so 4 Stunden, 5 Stunden etwa mit Pausen. Und da kommt man an solche Wasserfälle. Und ich war so überwältigt. Ich war noch nie an einem so schönen Ort. In meinem ganzen Leben noch nicht. Und dann schreibt mir jemand per WhatsApp, ich habe dann vor lauter Begeisterung natürlich, schickt man da immer Bilder rum, und dann hat mir jemand zurückgeschrieben, diese Route wollte ich euch empfehlen, nach der Kanzel Gottes in den Garten Eden. Der Garten Gottes, Und es ist wirklich sehr überwältigend gewesen. Und zum Schluss die Wege Gottes. Wir sind 5400 Kilometer gefahren. Man bewegt sich in dem Land nicht schneller als mit 60 oder mit 80 Stundenkilometern fort. Ich bin noch nie in meinem Leben so viele Tunnels gefahren, noch nie so viel Fähre. Also nicht nur, dass man da hinkommt, sondern in dem Land selber. Ich 15, 20 Mal Pferde gefahren, sonst kommst du nicht weiter. Im Tunnel, Kreisverkehre, ich habe das noch nie. Unter Meeresarme, durch Fjorde, unter dem Meer hindurch gefahren. Abgefahren. Jedenfalls, diese nationalen Touriststraßen, gibt es 18 oder 19 in Norwegen, haben uns begleitet und die Straße war oftmals auch das Ziel. Und mir ist so eingefallen, die Wege Gottes. Warum erzähle ich euch das? Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, hat schon Paulus gesagt in Athen, als er auf dem Areopag stand und dort auf diesem Felsen, in diesem Gelände von Jesus und dem Schöpfer gepredigt hat. Gott hat sich in dieser Welt nicht unbezeugt gelassen. Er hat eine mächtige Kanzel in dieser Welt errichtet. Er hat paradiesische Landschaften erschaffen und er hat einen Weg zu uns Menschen gefunden, durch seinen Sohn Jesus Christus unser Herz zu erreichen. Eine Bilderkurzpredigt in 3 Punkten. Aber ich habe noch mehr. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandeur der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündigten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohe Priester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohen priesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen. Und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen und unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, noch so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Zugegeben, ein langer Predigttext. Es regt sich Widerstand. Nach dem anfänglichen Wohlwollen des ganzen Volkes gegenüber der kleinen christlichen Gemeinde, die sich da etabliert hat oder die da gewachsen ist in Jerusalem, ist jetzt immer größer geworden und der Widerstand regt sich, vor allem bei den Mächtigen und bei den Frommen. Und das Dumme ist, da ist ein gelähmter Mann, über 40 Jahre alt. Zeit seines Lebens war er gehbehindert. Und sie kennen ihn alle. Und er saß immer am schönen Tor vor dem Tempel. Tag für Tag saß er dort. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt sitzt er da nicht mehr, denn er kann gehen, er kann stehen, er kann laufen, er kann springen. Das Wunder von seiner Heilung durch die Apostel Petrus und Johannes macht die Runde in ganz Jerusalem. Aber das ist nicht der Grund, nicht der wahre Grund, warum sich jetzt Widerstand regt. Der Grund ist die anschließende Predigt von Petrus vor den Tempelbesuchern. Er predigt Jesus, er predigt den Auferstandenen, er predigt Umkehr und er predigt das Evangelium, das Heil in Jesus. Von der Heilung durch Jesus zum Heil in Jesus ist der Weg nicht weit. Und tausende Menschen werden gläubig. Und das erregt Aufsehen, das erregt den Widerstand. Darum werden sie festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Petrus, Johannes und wahrscheinlich auch dieser geheilte Mann. Am nächsten Tag werden sie dann verhört und eingeschüchtert, bedroht, aber nicht bestraft, noch nicht. Der Widerstand ist erst am Anfang gegen die Christen, gegen Jesus selber. Hat nicht Jesus zu ihnen gesagt, als sie beieinander waren im kleinen Kreis, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Und genau so ist es gekommen. Zuerst Widerstand, dann Unterdrückung und später handfeste Verfolgung. Und vielleicht müssen auch sie um ihr Leben fürchten, wie Jesus. Wisst ihr, der Widerstand gegen das Evangelium, der war schon von Anfang an da. Aber zu keiner Zeit konnte der Widerstand das Evangelium aufhalten. Und bis heute nicht. Im Gegenteil, dort, wo Regierungen oder Regime die Christen unterdrücken und verfolgen, da wächst die Gemeinde Jesu Christi. Und das zum Teil atemberaubend schnell. Und der Grund für den Widerstand ist nicht die gute oder wertvolle Arbeit, die die Christen machen. Die wird honoriert. Das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge wird bewundert. Die Jugendarbeit ist weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Das neue Gemeindezentrum von allen bestaunt. Nein, der Grund ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Und die Predigt von Kreuz und Auferstehung, das erregt den Widerstand und das stößt sauer auf und daran ärgert man sich. Dass die Christen behaupten, na gut, auch nicht alle, dass die Christen behaupten, nur wer an Jesus Christus glaubt, kommt in den Himmel. dass sie von Jesus als dem einzigen Weg zu Gott reden. Dass sie mit anderen Menschen, dass sie damit anderen Menschen, die nicht religiös sind, den Glauben aufzwingen wollten. Dass sie andere Religionen als Irrwege bezeichnen, die nicht zu Gott führen. Das alles und noch viel mehr ruft den Widerstand hervor. Bei den Frommen, bei den Mächtigen, in der Gesellschaft und vielleicht auch in dir. Das Zeugnis von Jesus, die Predigt von Kreuz und Auferstehung, das ist das eigentliche Ärgernis. Und darum regt sich dieser Widerstand bis heute. Und die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Denn natürlich macht das was mit einem, wenn man ständig wegen seines Glaubens vielleicht belächelt wird oder geschnitten oder gemobbt, dann macht das was mit dir. Wenn der Druck groß wird und ich wegen meines Glaubens benachteiligt werde, dann überlege ich mir doch, wie kann ich damit umgehen? Wenn man Pastoren oder Pfarrern in Deutschland verbieten würde, wenn man es mir verbieten würde, von Jesus zu reden, von Kreuz und Auferstehung, das hätte doch Konsequenzen. Natürlich auf mich, auf meinen Beruf, aber auch auf die Gemeinde Jesu insgesamt. Und auch in der Apostelgeschichte ist davon die Rede, dass die Christen dem zunehmenden Druck, der jetzt immer stärker gekommen ist, dass sie dem nicht immer nur widerstanden haben, sondern sie sind um der Verfolgung willen auch in andere Städte gezogen, in andere Gebiete, nach Damaskus zum Beispiel, nach Caesarea, nach Antiochia. Aber dadurch hat sich das Evangelium immer weiter ausgebreitet und die Gemeinde Jesu Christi ist gewachsen in der Verfolgung und durch die Widerstände. Widerstand befördert geistliches Leben. Und deshalb können auch wir etwas lernen von dieser Geschichte. Menschen kommen zum Glauben, trotz Widerstand zum Beispiel. Menschen kommen zum Glauben. Gleich nach dem Bericht, dass die Apostel Petrus und Johannes eingebuchtet wurden ins Gefängnis, da fügt Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, der die Erzählung aufgeschrieben hat, einen Hinweis ein. In Vers 3, doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Wisst ihr, das Evangelium, Menschen lassen kann man einsperren. Aber das Evangelium lässt sich nicht einsperren. Der Glaube an Jesus endet nicht hinter Gittern. Und es gibt Menschen, die landen hinter Gittern wegen schwerer Verbrechen. Zu Recht. Und manchmal begegnen sie dort Christen und kommen im Gefängnis zum Glauben an Jesus. Der Glaube an Jesus lässt sich nicht einsperren. Und diese Erfahrung gilt bis heute. Natürlich gibt es auch auf dieser Welt Landstriche, die ehemals christlich waren und die über die Jahrhunderte hinweg verschwunden sind. Aber da, wo sich gegen die Christen und gegen das Evangelium Widerstand regt, da setzt sich die Kraft des Wortes Gottes auch durch. Trotzdem. Und es bereitet sich das Evangelium vor und es breitet sich aus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat Jesus versprochen und dieses Versprochen gilt seit 2000 Jahren. Denn anders ist für mich nicht erklärbar. Vor allem auch in den Ländern mit der schlimmsten Christenverfolgung, die es je gab. Anders ist es für mich nicht erklärbar, dass die Gemeinde Jesu Christi wächst und stark wird, trotzdem, dass sie in Widerständen, gegen Widerstände kämpft. Und darum mache ich dir heute Mut. Darum will ich uns allen Mut machen, weil wir wirklich im Verhältnis zu anderen wenig in Widerstand leben. Noch nicht, vielleicht auch noch lange nicht. Aber diese Gunst der Stunde, dieser Zeitpunkt, dass wir noch ungeniert und ungehindert das Evangelium verkündigen können, das müssen wir nutzen. Und das sollen wir auch nutzen. Ich mache dir Mut, auch in den Widerständen, auch in den Inneren, die du vielleicht selber hast, die dir begegnen, dass du dranbleibst. Und dass du auch trotz aller Fehlversuche, die du vielleicht bei manchen in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis schon hinter dir hast, manche Frustration oder manche auch verstrichene Gelegenheit, wo du verpasst hast, dass du dir nicht den Schneid nehmen lässt und dass du weiter von Jesus Zeugnis gibst und erzählst. Go on, mach weiter. Die Widerstände bei uns sind ja eben ganz andere als damals oder in Ländern mit starker Christenverfolgung. Als ich noch jung war und Jungscharleiter und Teamkreisleiter mit Herzen und mit Feuer und Flamme, auch in der eigenen Gemeinde, da zeigten sich solche Widerstände zum Beispiel daran, dass da einfach Jungs und auch Mädels dabei waren, die sowas von desinteressiert waren und die ihre Ablehnung sowas nach außen gekehrt haben, du hättest am liebsten den Laden dicht machen wollen. Mach weiter. Lass dich davon nicht abhalten. Ich habe nie Prügel dafür bekommen, dass ich Andachten von Jesus gehalten habe. Manchmal heißt der Widerstand auch Frustration, wenn du frustriert bist, weil du vielleicht kein geistliches Wachstum bei den Menschen siehst, die dir anvertraut sind, kein Durchbruch, keine glaubensmäßigen Fortschritte zu sehen. Lass dich nicht entmutigen. Go on, mach weiter. Oder die Widerstände in der eigenen Familie. Ich kenne das selber, weil in meiner Familie die wenigsten Christen sind. Aber lass die Flinte nicht zu schnell ins Korn. Wirf die Flinte nicht zu schnell ins Korn. Manchmal ändern sich die Lebensumstände von Menschen schneller, als wir denken. Und dann werden sie offener für den Glauben. Und manchmal kommen die Widerstände ja auch aus den eigenen Reihen. Pro Christ oder Glaubenskurse, das bringt auch nichts, sagt man. Oder man ist so sehr darauf aus, die reine Lehre zu bewahren, dass man darüber die Menschen vergisst, die ohne Jesus verloren gehen. Wisst ihr, ich bitte Gott, dass unser Herz wieder brennen wird für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass unsere Liebe wieder groß wird und leuchtet für die Menschen, die Jesus suchen und Jesus brauchen. Und ich bete, dass uns der Heilige Geist wieder neu seine Worte in unseren Mund hineinlegt und sprachfähig macht für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wisst ihr, manchmal wünschte ich mir, dass wir mit der gleichen Ernsthaftigkeit und der gleichen Motivation und Leidenschaft Menschen zu Jesus führen wollen, wie wir vielleicht auf der anderen Seite die richtige biblische Lehre verteidigen. Und davon will ich mich eigentlich nicht entmutigen lassen, sondern ich will fröhlich Menschen zu Jesus Christus einladen. Und mein Wunsch ist es, dass wir das als Gemeinde tun. Manchmal bekomme ich hier auch zu hören, dass die Predigten nicht genug in die theologische Tiefe gehen. Wisst ihr, man kann sich auch so tief in die theologische Versenkung vergraben, dass man dann nichts mehr vom Licht der Welt sieht. Aber mein Anliegen ist es, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Glauben kommen. Einen Anfang mit ihm machen. Erste Schritte machen und Vertrauen fassen in sein Wort, in die Bibel, damit Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Und nicht, dass die Frommen oder nicht in erster Linie, dass die Frommen noch frömmer werden. Trotzdem oder gerade deshalb ist ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus gefordert, trotz Widerstand. Und auch das können wir davon lernen, was wir heute gehört haben. Petrus und Johannes haben sich nicht einschüchtern lassen vor dem Hohen Rat. Die Predigt von Kreuz und Auferstehung ist den Ratsmitgliedern aber ein Dorn im Auge. Aber sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Warum ist es ein Dorn im Auge? Die Kreuzigung deshalb, weil nach dem Verständnis der Juden damals ein Gekreuzigter kann nicht der von Gott bestimmte Retter sein. Im Gegenteil, so jemand kann eigentlich nur von Gott verflucht sein, kann unmöglich der Erlöser sein. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Und die Auferstehung? Nicht nur, dass es lächerlich ist, überhaupt daran zu glauben, aus ihrer Sicht. sondern das Ärgerliche war, dass sich von diesem in ihrem Augen Hirngespinst eine ganze Jesusbewegung so ausgebreitet hat und das musste verhindert werden. Kreuz und Auferstehung ist bis heute das Ärgernis geblieben. Und du kannst Jesus als einen guten Menschen oder als ein moralisches Vorbild sehen und auch davon reden. Das ist salonfähig. Aber wenn es dann um den Kern geht, hört der Spaß auf. Und da braucht es das klare Bekenntnis. Bei niemand, so sagt es Petrus, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Niemand und kein anderer. Das ist das Bekenntnis der Apostel. Und darauf gründet sich die Kirche und die Gemeinde Jesu Christi. Und darauf gründet sich unser Glaube. Und wenn das nicht mehr der Kern, das Fundament oder die Botschaft ist, dann hört Gemeinde auf, Gemeinde Jesu zu sein. Dann ist es vielleicht noch eine moralische Institution, eine soziale Einrichtung, aber sie verlässt den Kern und den Boden des Evangeliums. Und hinter vorgehaltener Hand glauben etliche Theologen das heute nicht mehr. Und vielleicht schleichen sich ja auch bei uns so manche Gedanken ein, kann das wirklich sein? Und es kommen Zweifel auf. Manche Landeskirchen oder Synoden haben schon vor etlichen Jahren de facto Kreuz und Auferstehung sich davon verabschiedet. Aber laut interessanterweise wurde der Protest erst da, wo es um die Frage der Homosexualität oder des religiösen Dialogs ging. Wo war denn vorher der Aufschrei? Je fester wir auf diesem Fundament stehen, umso klarer wird auch unser Lebenszeugnis, unsere Botschaft und unsere Strahlkraft als Gemeinde sein. Und mein Wunsch ist es, dass unsere Gemeinde ein Ort ist und bleibt und vielleicht an mancher Stelle auch noch wird, an dem Menschen heil werden. An dem Menschen in ihrem Innersten, in ihrer Beziehung zu Gott und in ihren Beziehungen zu anderen heil werden. Und damit bin ich auch beim letzten, dem mutigen Zeugnis trotz Widerstand. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und nach all dem, was die Apostel erlebt haben, können sie davor nicht schweigen. Und sie sagen, und uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Trotz aller Versuche, sie einzuschüchtern und zu bedrohen, lassen sich die Apostel nicht den Mund verbieten. Klar, nach dem Hammererlebnis mit diesem großartigen Wunder ist es vielleicht auch nicht ganz so schwer, wie es uns manchmal schwerfällt. Aber auch wir können etwas davon lernen, nämlich mutige Zeugen von Jesus zu sein. Mutige Zeugen. Was ist denn Zeuge? Angenommen, da draußen am Kreisverkehr, ihr sitzt da, euch langweilt die Predigt und ihr zählt die Autos, die durch den Kreisverkehr fahren und plötzlich geschieht ein Unfall. Und ihr beobachtet es. Dann seid ihr Zeugen. Dann seid ihr Zeugen. Und bei der Unfallaufnahme sagt ihr der Polizei nur das, was ihr gesehen habt. Vielleicht habt ihr erst in dem Moment rausgeschaut, wo es gekracht hat. Ihr wisst nicht, woher der gekommen ist oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr ihn kommen sehen, aber nicht gesehen, wie es gekracht hat, nur gehört. Ihr erzählt von dem, was ihr erlebt habt. Und das sagt ihr bei der Polizei aus, wie es war und aus eurer Perspektive, aus dem Blickwinkel, wie ihr es gesehen habt. Und vielleicht haben es 10 andere auch noch gesehen, weil ihnen nach 30 Minuten die Predigt dann auch zu lang geworden ist und sie genau das gleiche Spiel gemacht haben. Haben übrigens die Jünger auch gemacht. Ne? Sonst wüssten wir bei der langen Predigt von Jesus, bei der Speisung der 5000 ja nicht, dass es 5000 Männer waren. Irgendjemand muss die gezählt haben. Wahrscheinlich die Jünger. Ja? Oh, heute predigt er wieder. Mann, oh Mann, find kein Ende. Ja, da haben sie angefangen. Vielleicht waren es sogar noch mehr, aber er hat dann Amen gesagt und dann, naja. Nein, es waren 5000, ja. Jedenfalls, nichts anderes ist es im Glauben. Man muss dazu nicht Theologie studiert haben, um ein Zeuge Jesu zu sein. Man muss keine theologischen Vorträge halten, sondern nur das erzählen, was man selbst mit Jesus erlebt hat, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, um selbst gut vor anderen dazustehen, sondern um Gott die Ehre zu geben und Jesus groß zu machen. Und unser Zeugnis, unser Weitergeben darf wirklich auch mutig sein. Warum denn nicht? Nicht so zackhaft, vielleicht liegt es daran, dass wir denken, ach, meine Erlebnisse mit Jesus, die sind halt unspektakulär, was habe ich schon zu sagen? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wenig Erlebnis mit Jesus haben, kann auch sein. Die haben auch nicht jeden Tag sowas erlebt wie mit diesem einen Mann. Und manchmal fehlt uns vielleicht auch der Mut dazu, auch mir. Als ich vor Jahren in meiner alten Gemeinde mit der Glaubenskursarbeit angefangen habe, mit den Alpha-Kursen, da war eine Frau mit im Mitarbeiterteam. Und sie stand vorher nie groß als Mitarbeiterin im Rampenlicht. Sie hat sich eher im Hintergrund für die Gemeinde eingesetzt, die Blumen gegossen. Und auch im Alpha-Kursteam hat sie meistens nur die Deko gemacht oder die Namensschilder an die Teilnehmer verteilt. Aber einmal, bei einem Thema, ich weiß nicht mehr welches, in einer Kleingruppe, da hat sie etwas aus ihrem Leben erzählt, dass sie schon früh ihre Mutter verloren hat, dass in dem Moment, wo sie dann volljährig geworden ist, ihr Vater sie vor die Tür gesetzt hat, sie auf eigenen Beinen stehen musste. Und sie hat ein Glaubenszeugnis für Jesus abgelegt, schlicht, einfach und unspektakulär. Aber es war echt, es war authentisch. Und es hat mich so bewegt. Das habe ich noch nie von dieser Frau gehört, vorher. Und ich bin danach hingegangen zu ihr und habe dann zu ihr gesagt, du, es hat mich sehr bewegt, was du erzählt hast. Du hast wirklich was zu sagen. Und dann sagt sie zu mir, das hat mir noch nie so jemand gesagt. Und diese Frau wurde zu einer der Stützen in dieser Glaubenskursarbeit in meiner früheren Gemeinde. Und ich will dir Mut machen, wenn du vielleicht überlegst, beim MOVE-Glaubenskurs im Herbst mitzumachen und jetzt dann am Donnerstag zum Infotreffen zu kommen, dann komm doch. Und auch wenn du sagst, ich habe nichts zu sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du vielleicht sogar ein stiller Zeuge Jesu bist und Menschen auf eine Art ansprechen kannst, die du vielleicht selber nicht weißt und kennst. Ich will zum Schluss kommen und muss auch, damit die Köche nicht nervös werden beim Gemeindemittagessen. Ich will noch einmal zum Schluss auf die Folie von ganz am Anfang mit den drei Fotos aus Norwegen zurückkommen. Und vielleicht habt ihr euch gedacht, was hat jetzt seine Urlaubsgalerie mit dem heutigen Thema zu tun? Aber es ist mir zum Bild geworden. Die Kanzel Gottes, der Garten Eden und die Wege Gottes. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen in dieser Welt. Er hat eine mächtige Kanzel in dieser Welt errichtet und er hat paradiesische Landschaften erschaffen und er hat einen Weg zu uns Menschen gefunden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das habe ich am Anfang gesagt. Und darum, deshalb, aus diesem Grund, lasst uns von diesem Gott in der Welt erzählen. Lasst uns Jesus Christus bezeugen und sein Evangelium verkündigen. Deshalb lasst uns Menschen einladen zu einem Leben mit Gott. Er wird uns eine Welt auftun, die wunderbar und herrlich ist bis in Ewigkeit. Und lasst uns die Wege zu den Menschen suchen, so wie er uns gesucht hat und so wie es heute im Wochenspruch steht, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lasst uns Wege zu den Menschen suchen mit der Liebe Gottes und der Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.